Herzlich willkommen zu Mach dein Hobby zum Beruf, dem Podcast der BSA Akademie. Mein Name ist Katrin und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn es ums Thema Neujahrsvorsätze bzw. eigentlich jetzt mittlerweile eher um generell das Umsetzen von guten Vorsätzen geht. Ich habe nochmal Heiko und Rolf zu Gast. In der ersten Folge haben wir mit den beiden gemeinsam darüber gesprochen, wieso denn das Neujahr oder ein bestimmter Zeitpunkt im Jahr oder generell ein bestimmter Zeitpunkt uns so ein bisschen mehr motivieren kann. Und in der zweiten Folge zu dem Thema wollen wir uns ein bisschen mehr mit der Psychologie dahinten dran beschäftigen. Und deswegen möchte ich gerne direkt das Wort an Rolf übergeben und direkt mal einen Begriff in den Raum werfen, nämlich das Rubicon-Modell. Das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, aber den Namen nie erwähnt. Erklär uns doch mal, was ist das?
Also die Modelle und Theorien in der Psychologie, die sollen ja Dinge beschreiben, die zunächst mal nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel Muskelwachstum oder Gewichtsverlust. Das heißt, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen mit Metaphern arbeiten. Und der Rubikon, das war ja ein Fluss in Norditalien. Und als Julius Caesar entschlossen hat, mit der Armee den Fluss zu überschreiten, dann war das sozusagen ein handlungsverbindlicher, unumkehrbarer Beschluss, der in dem Fall ja den Bürgerkrieg damals im alten Rom bedeutet hat. So, und mit dieser Metapher, mit dieser Parabel, da geht es bei uns eigentlich mehr um den handlungsverbindlichen Entschluss. Das ist die Grenze von, ja, ich sollte, ich weiß, ich müsste, aber wenn ich jetzt noch keinen handlungsverbindlichen Entschluss habe, zu sagen so, ja, ich will, wie vor dem Traualtar, dass ich sage, ja, jetzt will ich mich gesünder ernähren, jetzt will ich einfach regelmäßig Sport machen, jetzt will ich meine Schlafgewohnheiten verbessern oder eben jetzt will ich systematisch irgendeine Methode zur Stressbewältigung regelmäßig in meinem Leben durchführen.
Warum ist genau dieser Moment dann so wichtig, dieser Moment der Entscheidung?
Der ist eben wichtig, hatte ja schon gesagt in der letzten Folge, der Unterbau, das Fundament einer Verhaltensänderung aus psychologischer Sicht ist zunächst mal die Einsicht. Dass ich ganz bewusst einsehe, dass ich etwas ändern muss, was ich ändern muss, was ich nicht mehr machen will, aber was ich jetzt aktiv betreiben will. Das ist die erste Stufe. Das Ganze wurde ja nicht nur im Rubicon-Modell belassen, sondern es wurde draufgesetzt, das sogenannte transtheoretische Modell. Das heißt, das wurde auch erfolgreich in der Suchtbekämpfung angewendet, um Menschen den Weg aus der Sucht zu ermöglichen. Und da hat man gesehen, okay, man muss jetzt hier unterscheiden. Klar, es gibt Menschen, die haben eben keine Einsicht, die haben keine Absicht, die sind weiter in ihren negativen Verhaltensmustern oder in ihrer Passivität. Aber wir sind ja alle schon mindestens einen Schritt weiter. Das heißt, wir fangen so langsam an, uns des Problems bewusst zu werden. Wir grübeln und denken, ja, ich müsste, ich sollte, ich weiß aber vielleicht nicht wie und bringt das überhaupt was und hin und her. Aber ab da gilt es schon, diese Einsicht zu stärken. Und auch hier, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, aus dem Kopf auf das Papier, am besten schreiben wir uns schon hier gewisse Dinge auf, Pro und Contra, wobei wir später noch auf die Werkzeuge eingehen. Und dieser Prozess, der braucht Zeit, der kann und sollte vielleicht auch von Experten unterstützt werden, wenn man die Möglichkeit hat. Und dann, wenn die Einsicht gereift ist, dann erst kann überhaupt die Motivation entstehen, diese emotionale Identifikation mit einem Ziel, um dann wirklich zu sagen, ja, ich will. Dazu brauche ich eine Zielsetzung, diesen handlungsverbindlichen Entschluss und eine emotionale Identifikation mit einem Ziel. Und wenn ich mir die Zeit nehme und das alles bewusst durchgehe oder erzeuge in meinem Geist, dann bin ich endlich in der Vorbereitung. Dann ist der Rubikon überschritten. Das nennt man dann im transtheoretischen Modell spätestens auch die Intentionsverhaltenslücke. Ne? Weil wir haben ja immer tolle Absichten, wir haben ja immer eine Intention, ja, ich sollte, ich müsste, aber dann zu sagen, so, und jetzt mache ich es, das ist ein ganz wichtiger psychologischer Schritt. Dann bin ich in der Vorbereitung und erst dann macht es eigentlich auch erst überhaupt Sinn, beispielsweise mit Trainingsplänen oder Ernährungsplänen zu kommen. Ja, erst dann ist sozusagen der Acker bestellt und jetzt erst kann ich da hier Trainingspläne, Ernährungspläne einpflanzen, damit ich dann direkt zu einer Umsetzung kommen kann, damit ich dann möglichst schnell was ernten kann, damit ich ins Machen komme. Und dann ist aber das Ganze noch nicht zu Ende, sondern ich will ja dranbleiben. Wir kennen ja all das Phänomen, eben die Leute nehmen sich einen guten Vorsatz, werden zu Neujahr aktiv, plötzlich sind die Fitnessstudios überfüllt und zu Karneval war es das dann schon wieder. Und da fehlt eben dann dieser jetzt illustrierte psychologische Unterbau, den wir darum mit dem Rubicon-Modell und dem transtheoretischen Modell eben differenziert betrachten können. Jetzt nicht, um Leute in Schubladen zu stecken, aber einfach, um zu gucken, wo genau stehe ich und was genau ist an dem Punkt, wo ich stehe, für mich die wichtige Komponente, die psychologische Komponente oder ja einfach der wichtige Aspekt, der mir jetzt in dieser Position hilft, um weiterzukommen und dann längerfristig ein Verhalten durchzuhalten. Auch zum Durchhalten des Verhaltens gibt es weitere psychologische Instrumente und Möglichkeiten, die mir das erleichtern, das Verhalten aufrechtzuerhalten.
Ja, wir fassen an der Stelle einmal ganz kurz zusammen. Wenn ihr einen Entschluss für euch gefasst habt, dann nutzt diesen Zeitpunkt, um auch in die Umsetzung zu gehen und schiebt das dann nicht vor euch her, sondern nutzt diese Energie und diese Motivation, die ihr in dem Moment empfindet, um eben einfach in die nächste Phase oder nächste Stufe sozusagen zu kommen. Kannst du diese Phasen im transtheoretischen Modell noch einmal gerade ganz kurz benennen und kurz erklären, was in welcher Phase nochmal passiert, mit Namen so ganz kurz?
Also die erste Phase wäre die Absichtsbildung, oder die erste Phase ist die Absichtslosigkeit zunächst einmal, da habe ich eben keine Einsicht, keine Absicht, was zu ändern. Dann Absichtsbildung ist die Phase 2, da geht es eben darum, eine Einsicht zu zementieren. Dann die handlungsverbindliche Entscheidung, die bringt mich dann in Phase 3, die Vorbereitung. Also handlungsverbindliche Entscheidung, emotionale Identifikation und ein klares Ziel. Dann bin ich in Phase 3 der Vorbereitung und sobald ich dann zum ersten Mal jetzt ins Krafttraining gegangen bin oder zum ersten Mal gesund gekocht habe, bin ich in Phase 4 der Handlung. Und ich will das ja länger als ein halbes Jahr betreiben. Das heißt, ich möchte dann in die Phase der Aufrechterhaltung übergehen.
Ja, und die Phase ist sehr schwierig. Da gibt es ja dann auch immer noch mal Probleme, die auftreten, wie zum Beispiel, ich habe gerade keine Zeit, mir fehlt die Energie, dann wird man vielleicht zwischendurch auch mal krank und dann kommen wir auf das zurück, was Heike in der ersten Folge gesagt hat, dann fallen wir ganz schnell einfach in diese gefestigten Muster, die uns ja schon durch den Großteil unseres Lebens getragen haben, fallen wir nochmal zurück in den alten Trott. Warum passiert das denn so oft? Wie lange brauchst du denn, bis die Verhaltensänderung wirklich drin ist? Brauchst du das halbe Jahr?
Also das halbe Jahr, das wurde zunächst mal von den Wissenschaftlern, sage ich jetzt mal, so charakterisiert. Man hat gesehen, dass sich es dann ausreichend stabilisiert. Aber klar, wir wollen es ja länger als ein halbes Jahr. Und es gibt auch schon vorher und auch nachher die Möglichkeiten eben, dass gewisse Dinge passieren, ich zurück in alte Muster falle. Genau, das ist ja ein Prozess, der hoffentlich nicht enden soll, sondern dass es eben zur Gewohnheit wird.
Ja, das heißt, wir springen eigentlich sehr oft zwischen diesen Phasen immer noch hin und her, während wir ja unser Verhalten versuchen zu, ich nenne es jetzt mal, optimieren.
Genau, und das ist aber auch normal, ja, und deswegen soll man es da nicht entmutigen lassen. Umso wichtiger ist es zu wissen, welche Instrumente helfen uns, dass wir eben wieder zurückkommen. Ja, Rückschläge, Aussetzer, das ist alles Teil des Lebens, das ist völlig normal. Da müssen wir auch gütig mit uns selbst sein, ein bisschen Akzeptanz üben, aber eben zu wissen, okay, wie kann ich mich jetzt wieder zum Laufen bringen?
Bevor ihr jetzt alle denkt, Rolf und ich sind mittlerweile alleine in der Aufnahmebox, die Heike ist auch noch da. Heike, du darfst jetzt auch was dazu sagen.
Alles gut, Rolf hat schon sehr, sehr viel wichtige Dinge zu diesem Prozess erzählt. Ergänzend hierzu vielleicht noch dieser, aus meiner Sicht auch wichtige Punkt mit diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ja, du hast vorhin angesprochen, Katrin, dass es ja immer wieder auch im Alltag zu Stolpersteinen kommt. Dann kommt eine Erkältung, es kommt irgendetwas, was uns aus unserem Tun rausbringt, was uns daran hindert, den Plan, den wir jetzt so motiviert aufgesetzt haben, umzusetzen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir dann nicht in dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip verfallen, so nach dem Motto, oh, jetzt habe ich 14 Tage lang nichts gemacht, jetzt ist auch egal, ne? Jetzt kann ich auch wieder das alles sein lassen. Jetzt ist es unnötig, was ich mir vorgenommen habe. Nein, ist es eben nicht. Jeder kleine Schritt dann wieder in die richtige Richtung bringt mich ja auch wieder ein Stück weiter. Also, dass ich mir einfach, wie Rolf vorhin schon gesagt habe, dass ich da so ein bisschen rücksichtsvoll mit mir selbst umgehe und auch verständnisvoll mit mir selbst umgehe und auch mit dem Leben an sich, das einfach Höhen und Tiefen mit sich bringt und einfach immer wieder den ersten kleinen Schritt in Richtung Ziel unternehme und mir bewusst mache, dass dieser erste Schritt mich dann wieder meinem Ziel ein Stückchen näher bringt, auch wenn zwischendrin Rückschläge kommen.
Ja, und ich glaube, wenn man das so richtig verinnerlicht hat, dann ist man vielleicht an diesem Punkt mit der Selbstwirksamkeit angekommen, von der du gesprochen hast, weil man eben dann kannst du das gerne noch einmal kurz auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären. Ich weiß es, weil wir uns ja auf die Folge heute vorbereitet haben, aber du kannst es gerne noch mal so erklären, dass es auch jeder versteht.
Ja, die Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema in der Psychologie. Es geht darum, um dieses Gefühl, dass mein Handeln, also dass das, was ich tue, tatsächlich eine Wirkung hat, also dass ich selbst wirksam werde im Sinne meines Ziels und dass die Dinge, die ich tue, auch sinnvoll sind und eben mich zu meinem Ziel hinbringen. Und diese Selbstwirksamkeit, die erlange ich zum Beispiel durch kleine Erfolge, also durch das Selbsttun und Ausprobieren von Dingen, bei denen ich merke, oha, es funktioniert. Ich komme tatsächlich meinem Ziel ein Stück näher. Ich kann mich, kann vielleicht ein bisschen weiter joggen als beim letzten Mal. Also ich merke, es passiert etwas. Ich kann etwas verändern. Selbstwirksamkeit entsteht aber auch durch guten Zuspruch von anderen, also durch Motivation, durch Feedback von anderen, die mich vielleicht auch in meinem Verhaltensänderungsprozess begleiten und mir auch da immer wieder gut zureden und mir positive Rückmeldung geben, dass sie da merken und sehen, dass ich auf einem guten Weg bin. Genau.
Das heißt, wenn ich mir ein großes Ziel vornehme, dann darf ich auch ruhig ein paar Leute mit ins Boot nehmen, die mir ab und zu helfen, den Weg auch weiterzugehen und mir sagen, dass ich das gut mache.
Auf jeden Fall.
Oder was ich besser machen kann.
Ja, auf jeden Fall, Katrin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch soziale Unterstützung in so einem Verhaltensänderungsprozess mit einzubauen. Es ist ganz wichtig, auch gerade wenn man einen Hänger hat, wenn man gerade einen Motivationshänger hat, da von außen nochmal ein bisschen guten Zuspruch zu bekommen. Rolf hat es ja schon angesprochen, auch ein Coach oder ein Gesundheitsberater kann da natürlich zur Seite stehen und kann bewusst oder ein Trainer auch Menschen motivieren und auf ihrem Weg hier begleiten. Wichtig ist aber auch soziale Unterstützung dahingehend, dass ich diesen Plan, den ich habe, mit meinem sozialen Umfeld auch kommuniziere, weil auch da könnten theoretisch Barrieren sein, dass das soziale Umfeld nicht richtig mitgenommen wird, dass meine Familie beispielsweise an der einen oder anderen Stelle gar nicht weiß, was ich vorhabe und dann huft, weil ich vielleicht als Mutter gerade nicht mehr so verfügbar bin, wie ich das vorher war. Und da ist es ganz wichtig, die Familie oder auch den Freundeskreis mit zu involvieren, wenn es Veränderungen gibt, die auch dort irgendwo dann eine Veränderung mit sich ziehen.
Ja, also auch so ein bisschen Transparenz in
genau.
Dem Prozess für die nach außen.
Ganz genau, sodass es da nicht zu Barrieren kommt, dass die irgendwo dieses Ziel dann für mich auch so ein bisschen torpedieren, weil sie an anderer Stelle wieder an mir ziehen.
Ja, Rolf, du hast eben noch von Werkzeugen gesprochen. Ist die soziale Unterstützung und das alles, zählt das auch schon zu den Werkzeugen?
Genau, auf jeden Fall. Also, dass ich mir soziale Unterstützung als Ressource sichere, dass ich gucke, wer kann mich in meinem Vorhaben in welchem Umfang unterstützen. Denn gerade wenn es darum geht, ja auch Ernährung umzustellen oder so, man isst ja nur selten ganz alleine, verdeckt irgendwo im Kämmerchen, sondern Essen ist ja auch gerade ein soziales Ereignis. Und darum ist es wichtig, es kann sein, dass ich morgens mit meiner Familie frühstücke, es kann sein, dass ich mittags mit Kolleginnen und Kollegen Mittag esse, es kann sein, dass ich abends mit Freunden, Kumpels, Bekannten oder Trainingspartnern irgendwo irgendwas esse. Und dass ich dann am Wochenende, ist die Krisensituation, wenn die Oma Geburtstag hat, ja Schatzilein, da hast du doch noch von der fetten Torte, von der süßen, die hat dir doch immer so gut geschmeckt. Und dass ich hier eben alle informiere, dass ich hier eben eine Verhaltensänderung vorhabe, dass ich die mit ins Boot hole, dass sie Verständnis haben und um Unterstützung einfach bitte, das vielleicht ein bisschen einfordere, damit ich nicht ständig sozusagen in Fallen laufe, wo eben ein Rückfall in alte Verhaltensmuster möglich wäre, sondern dass ich wirklich offen thematisiere. Und das ist ja in unserer Zeit, ne, Gesundheit ist immer präsenter. Der Umgang mit dem Körper, mit der Ernährung, mit den Nahrungsmitteln auch aus Umweltgründen, ja, dass wir das einfach dann propagieren, dazu stehen und die anderen Leute informieren, damit sie uns bei unseren Zielen unterstützen können.
Ja, und um es uns dann auch so einfach wie möglich zu machen, diese Ziele zu erreichen, weil wir die Barrieren so ein bisschen aus dem Weg räumen, bevor sie entstehen können.
Genau, das ist ja wieder die Selbstwirksamkeitserwartung. Dazu kann ich noch eine Story erzählen, weil es ist halt wirklich wichtig. Sowohl diese Selbstwirksamkeitserwartung, ja, ich kann das, als auch diese Konsequenzerwartung. Das ist super, super wichtig, weil das ist klein und handlich, wird gerne übersehen, aber das muss ich eben in mein Tun einbeziehen. Deswegen diese kleinen Ziele setzen, die wirklich erreichbar sind, damit ich merke, aha, ich kann das machen und aha, es bringt mir was. Denn diese beiden Komponenten, die muss man fast getrennt voneinander betrachten. Ja. Zum Beispiel wurde ich, als ich Bergsport gemacht habe, mal von anderen Leuten mit auf so einen Gipfel genommen. Da habe ich gemerkt, wow, super, ich kann das und es macht mir Spaß, es bringt mir was. Also Selbstwirksamkeit, Konsequenzerwartung, war also motiviert. Dann wollte ich das Klettern lernen, um noch abenteuerlichere Berge zu besteigen und habe mich dann beim ersten Klettern an der Felswand angestellt wie der letzte Idiot. Ja. Das heißt, dann war die Selbstwirksamkeit eher unten, aber die Konsequenzerwartung war noch hoch und ließ mich dranbleiben, weil klar, wenn ich klettern kann, sind abenteuerlichere Touren drin. Und so muss man das eben differenziert sehen und sich darum eben schlauerweise, wenn wir auf unseren Zielberg und die verschiedenen Stationen dahin, müssen wir uns immer überlegen, was baut aufeinander auf, was kann ich auf jeden Fall umsetzen, was kann ich machen und was wird mir einen sichtbaren oder merkbaren Erfolg bringen.
Ja, das ist ein sehr schöner Ausblick eigentlich schon in unsere dritte Folge, die noch folgen wird. Denn da geht es nämlich genau darum, wie wir das denn im Alltag umsetzen und wie wir uns realistische Ziele setzen können anhand von einem praktischen Beispiel, sodass ihr alle hoffentlich am Ende dieser Folge spätestens sagt, okay, jetzt fühle ich mich bereit, jetzt kann ich was tun. Und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und an der Stelle habe ich auch noch eine Empfehlung für euch und einen kleinen Service-Hinweis. Die Mentaltrainer-B-Lizenz an der BSA-Akademie, die ist gerade im Angebot. Ihr könnt aktuell diesen Lehrgang für 998 Euro buchen. Das heißt, ihr spart ganze 400 Euro, wenn ihr vor dem 18. Januar diesen Lehrgang bucht. Und wenn ihr euch dafür interessiert, packe ich euch den Link dazu in die Shownotes. Da könnt ihr gerne mal auf unsere Website gehen, könnt euch alles dazu durchlesen. Wenn ihr eine Frage habt, dann ruft uns jederzeit an. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.